Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo Marco.
Ja, während der Krieg im Iran leider ungehindert weiterläuft, fokussiert sich der Markt dann doch so langsam auf ein paar andere Themen, unter anderem die Berichtssaison, oder? Die steht jetzt
verstärkt. Genau, wir haben gerade schon gesprochen, dass wir über den Krieg nicht reden wollen. Mhm. Über Trump besser auch nicht, also obwohl es da immer wieder Neuigkeiten gibt, aber das ist dann doch etwas zu volatil. Was stetig wächst und was sogar jetzt mehr Dynamik hat, das sind die Gewinne. Und das ist letztendlich auch das Thema, was Aktien langfristig bewegt. Das schauen wir uns später noch an. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum der Markt da steht, wo er ist. Denn wir haben eine gute Quartalsaison, die auch schon sehr gut gestartet ist. Die Banken haben gute Zahlen gemeldet, viele andere Firmen auch. Netflix hat ein bisschen enttäuscht, aber diese Woche geht es richtig rund. Und was man hier beim S&P sieht, man sieht ja, die Bewegungen werden immer schmaler. Also wobei ja innerhalb des Index sich eine ganze Menge tut. Also erst raus aus den Hyperscalern, rein in die Chipwerte, jetzt wieder raus aus den Chipwerten. Und da gab es richtig krasse Bewegungen. Aber hier sieht es so aus, als wenn der Markt ganz ruhig dahin plätschert. Dem ist sicherlich nicht so. Und jetzt wird natürlich viel Bewegung kommen, eben mit der Berichtssaison. Und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an.
Du hast uns einige Grafiken dazu mitgebracht. Da sehen wir erstmal, was immer hier erklärend.
Ja, ganz einfach. Das ist das erwartete Gewinnwachstum für den S&P insgesamt, 24,7%. Das ist eine irre Zahl. Also so ein Wachstum gab es außerhalb, also nach, normalerweise gibt es solche Wachstumsraten nur nach einer Rezession, wenn der Markt wirklich kollabiert ist und wenn dann die Gewinne wieder von einem sehr niedrigen Niveau aus steigen. Aber wir hatten keine Rezession, wir hatten auch kein Corona und daher ist so ein Gewinnwachstum außergewöhnlich gut und das wäre das zweite Quartal in Folge mit über 20% Wachstum. Natürlich getrieben von den Tech-Werten. Die Magnificent 7 wachsen um 31%. Und wenn man mal nur zwei Firmen, S&P 500 sind ja 500 Firmen, wenn ich nur Micron und Nvidia rausnehme, dann ist das Wachstum nur noch bei 16,8%. Das zeigt also, dass gerade die Tech-Werte oder die großen Tech oder einige große Tech-Werte doch ziemlich viel dazu beitragen. Micron, der Gewinn wächst um ein paar 100%, Nvidia wahrscheinlich um ungefähr 100%. Klar, wenn das fehlt, dann ist das Wachstum nur noch, aber selbst 16,8% ist ja immer noch sehr ordentlich.
Das sind ordentliche Zahlen. Wir schauen uns auch die Erwartungen von Micron und Nvidia im Verlauf der Sendung noch genauer an. Zunächst schauen wir nochmal hier auf diese.
Genau, da sieht man mal, was den S&P, was das Gewinnwachstum beeinflusst. Vor erst Quartal 25 war es noch ein großer Teil, also die Hälfte war der Rest des S&Ps und die Hälfte waren Tech-Werte, davon vor allen Dingen die Hyperscaler, also Hyperscaler, Amazon, Google, Meta, Microsoft, wir haben vergessen. Der SpaceX zählt mir jetzt auch noch mit dazu, aber die gab es damals ja noch nicht. Gibt es immer noch nicht im S&P, tatsächlich. Und man sieht, dass die Hyperscaler, dass das Gewinnwachstum oder die Gewinne jetzt nur noch 9% beim S&P ausmachen von über 35. Aber die Halbleiterwerte, die Chipwerte, die machen jetzt die Hälfte des Gewinns aus oder fast die Hälfte. Also da hat sich doch schon einiges verschoben. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Am Ende ist es für mich egal. Es wird ja von vielen bemängelt. Ja, es ist so fokussiert auf die Tech-Werte. Nur noch die machen Gewinne und die anderen kaum noch. Das stimmt zum einen nicht. Klar, das Gewinnwachstum ist um ein Vielfaches größer bei den Tech-Werten, aber die Gewinne sind ja da. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie Luft, Schall und Rauch ist und sie werden auch nicht so schnell wieder verschwinden. Das ist ja so ein bisschen die Befürchtung von vielen, dass ja diese Gewinnsprünge jetzt kurzfristig sind und dann verpufft wieder alles. Nein, KI ist da, der KI-Boom bleibt, es ist keine Blase, es ist nicht wie 1999 oder 2000, da platzt auch nichts. Wir sind, glaube ich, was ich meine, immer noch am Anfang einer langfristigen Bewegung und insoweit bin ich guter Dinge, dass die Gewinne auch weiter wachsen werden. Zumal ja auch KI letztendlich für alle anderen Firmen die Profitabilität erhöht, die Produktivität erhöht und dann auch die Gewinne erhöht.
Dann schauen wir mal, welche Bilanzen jetzt in Kürze vorgelegt werden.
Genau, eine ist so schon heute. Die großen Tech-Werte. Da sieht man tatsächlich heute kommen Tesla und Google. Mhm. Umsatzwachstum 14% bei Tesla, 21% bei Google. Die Gewinne werden etwas stärker wachsen. Dann kommt Sky Hynix, ein Chipwert mit irren Wachstumszahlen. Umsatz 255%, Gewinn 600%, also versiebenfacht. Ja, und dann kommen die anderen großen Techs noch dann eben in der kommenden Woche. Hauptsächlich Microsoft, Meta, Apple. Und ja, dann irgendwann im August dann erst Nvidia. Aber man sieht, alles dunkelgrün, alles irre Wachstumsraten und tatsächlich echte Gewinne. Und das ist so ein bisschen der allergrößte Unterschied. Während beim Internetboom es ja gar keine Gewinne gab bei den meisten Firmen, sind jetzt wirklich Gewinne da. Die Firmen können ihr Wachstum größtenteils aus dem Cashflow bezahlen. Nicht komplett, aber einen großen Teil davon. Das ist ein großer Unterschied. Und vor allen Dingen, die Auswirkungen der KI sind jetzt schon spürbar. Damals wurde ja quasi in die Zukunft investiert. Heute wird investiert und irgendwann in 2, 3, 5, 10 Jahren kriegen wir die Erträge. Jetzt ist das anders. Jetzt ist das Wachstum ad hoc da. Und das ist ein recht großer Unterschied.
Dann schauen wir nochmal auf den S&P zurück und vergleichen den S&P Price Index mit den, mit den Earnings quasi vom S&P. Da hast du uns auch eine Grafik.
Genau, das ist eigentlich die entscheidende Grafik. Die sollte sich eigentlich jeder Aktionär übers Bett hängen. Das geht zurück bis ins Jahr, das ist nicht 2000, das ist 1900. Das Blaue ist der S&P 500 und das Gelbe sind die Gewinne des S&P 500. Und also diese Linie, ganz parallel läuft sie nicht, aber die Korrelation sind 98%. Und bis auf kleine Aussetzer, hier waren mal die Aktien sind zu stark gestiegen. Hier gab es mal den Gewinneinbruch, Corona. Das war nicht Corona, das war Finanzkrise. Genau, das hier war Corona. Aber letztendlich parallel, das heißt, egal, wir hatten ja in dieser Zeit hunderte von Krisen. Die Krisen sind irrelevant. Trump ist sowieso irrelevant. Es geht um die Gewinne, was die langfristige Entwicklung von Aktien angeht. Und da laufen Aktien und Gewinne eben recht parallel, was ja auch irgendwo Sinn macht.
Wir können das Ganze mal auch beim MSCI World uns anschauen.
Genau, das ist der MSCI World IT, wohlgemerkt. Also das sind Technologieaktien. Und das war jetzt so eine Phase, das war der Internetboom. Da haben sich die Aktienpreise von den Gewinnen sehr weit entfernt. Das lag eben daran, dass es sind damals nicht die Gewinne gestiegen, sondern es sind nur die Aktien gestiegen. Die Bewertungen sind gestiegen. Wir hatten dann teilweise KGVs von, wenn die Firmen überhaupt KGVs hatten, von 100 oder drüber. Cisco, gutes Beispiel, KGV von 10 auf 100 angestiegen in der Phase. Die Aktie hat, die Gewinne haben nichts gemacht, nur die Aktien sind gestiegen. Und das wurde dann wieder korrigiert, als der Internet-Crash kam und die Tech-Werte massiv gefallen sind und sind wieder auf ihre Gewinnentwicklung zurückgefallen.
Da hast du eine zweite Grafik noch dazu.
Genau, und so sieht es jetzt aus.
Ja.
Das war damals,
genau.
Dotcom-Blase. Und jetzt haben wir die KI-Nicht-Blase. Mhm. Nämlich da ist es so, wir haben, seit ChatGPT draußen ist, einen Aktienanstieg, aber die Unternehmensgewinne sind mitgestiegen und sind zuletzt sogar stärker gestiegen als die Aktien. Wir hatten jetzt eine Korrektur im Tech-Bereich, aber die Unternehmensgewinne steigen weiter.
Dann gucken wir nochmal voraus. Auf heute Abend, wenn eben Alphabet Zahlen vorlegt, also gut, wir wissen natürlich nicht, wie es ausfallen wird, aber die Erwartungen sind ja hoch.
Weißt du das nicht?
Nein, verrat's mir.
Nein, die werden schon gut. Wir hatten ja im ersten Quartal schon sehr gute Zahlen, deutlich über den Erwartungen. Und zumindest die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es diesmal nicht anders läuft. Denn Alphabet ist eine der Firmen, die ja im Bereich KI am weitesten sind, die das auch schon massiv einsetzen, die natürlich auch massiv investieren. Das wird auch ganz wichtig heute sein, wie viel wird investiert, werden die Ausgaben nochmal erhöht, was ich mir gut vorstellen kann. Denn es ist nicht so, dass KI-Investitionen jetzt stoppen oder langsamer werden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen mehr Rechenleistung, weil es sind jetzt die KI-Agenten da, die mehr Rechenleistung brauchen. Und vielleicht noch was ganz wichtig. Bei Rechenleistung ist es nicht so wie bei anderen Produkten. Also wenn zum Beispiel Mode zu viel produziert wird, dann wird nichts mehr gekauft. Dann bleibt es im Lager liegen oder die Preise müssen fallen. Wenn zu viel Rechenleistung da ist, kann man sie immer verwenden, um bestehende Aufgaben schneller zu lösen, um die Wartezeit zu verkürzen. Also Rechenleistung ist nie zu viel da. Mhm. So, also Google, das sieht gut aus. Wachstum 21,8%. Wenn, wie im letzten Quartal, die Erwartungen übertroffen werden, ähnlich stark, dann ist das Wachstum sogar bei 24%. Und ja, man sieht es auch hier, gerade Umsätze wachsen konstant, Gewinne legen sogar kräftig zu. Also das Wachstum erhöht sich sogar noch. Das sieht gut aus und ich glaube, da muss man sich keine großen Sorgen machen.
Wobei wir immer dazu rätst, nicht direkt vor Zahlen einzusteigen, weil vielleicht findet man doch einen Haar in der Suppe.
Also oder? Wenn ich es bei einer Aktie machen würde, dann bei Alphabet.
Okay.
Also jetzt hat man überlegt, also zum Beispiel Tesla bringt auch heute Zahlen, da würde ich nichts machen, das wäre mir viel zu riskant. Aber Alphabet könnte man sogar mal was riskieren, denn wie gesagt, beim letzten Mal gab es diesen kräftigen Anstieg. Jetzt sind wir seitwärts gelaufen. Dennoch, Alphabet ist von den Mag 7 ich glaube, die mit Abstand beste Aktie in den letzten Monaten, sieht man ja auch. Und oft ist es so, dass wenn eine Aktie im Vorfeld von Zahlen gut läuft, dass dann auch die Zahlen gut werden und genauso andersrum.
Na gut, wir wissen heute Abend nach Handelsschluss mehr, genauso wie bei Tesla, hast du gerade schon angesprochen, wobei man da bestimmt auch auf die Aussagen von Musk drumherum
achten wird. Ja, also bei Tesla geht es weniger um die Zahlen, ja schon länger nicht, es geht ja um Aussagen. Zum Beispiel, es wird ja von vielen Aktionären und auch von Analysten gefordert, einen Merger mit SpaceX. Wie sieht es da aus? Mittlerweile sind ja beide Unternehmen fast gleich teuer. SpaceX war ja mal viel höher bewertet. Aber es würde tatsächlich Sinn machen, dass man die beiden Firmen mal zusammenbringt. Denn gerade im KI-Bereich gibt es da einige Überschneidungen und dann wäre schon effektiv, wenn man da zusammengehen würde. Ja, die Aktie wenig Bewegung. Wie gesagt, dann geht es heute natürlich noch um die Robotaxis. Wie geht es da aus? Wie schnell kann man da immer mehr Städte bedienen? Und natürlich auch um das Thema humanoide Roboter. Was ist mit Optimus? Wann startet die Serienproduktion? Was sind die Verkaufsprognosen? Ich bin mal gespannt, was es da für Prognosen gibt. Und natürlich auch das Thema Speicher, ganz wichtig. Ein sehr wichtiger Bereich für Tesla mittlerweile, gerade was die großen Batteriespeicher angeht. Also es gibt doch einiges Spannende zu beobachten. Aber die Zahlen an sich werden nicht so entscheidend sein, zumal ja die Absatzzahlen von Tesla auch schon bekannt sind. Die waren übrigens sehr gut fürs zweite Quartal. Also insoweit kann man da durchaus eher mit einer positiven Überraschung rechnen.
Dann sehen wir hier noch ein Paradoxon. Was geht's?
Genau, es geht einfach darum, die blauen Balken, das sind die Gewinne von Tesla. Da sehen wir einen massiven Gewinneinbruch. Und die Aktie ist ja in der Zeit von 23 bis heute eher gestiegen. Was zur Folge hatte, dass die KGVs sich kräftig erhöht haben. Wir haben jetzt ein KGV von auf Basis der zurückliegenden 12 Monate von 385. Ich glaube, wenn man nach vorne schaut, ist das KGV immer noch bei 200. Also irrsinnige Bewertung. Das hat natürlich damit zu tun, dass Tesla als KI-Fantasiewert gesehen wird, was Tesla auch sicherlich ist. Aber das Kerngeschäft gibt es natürlich nicht her. Also insoweit muss Tesla auch liefern. Das wird nicht jetzt sofort passieren, aber das hängt natürlich tatsächlich, wie du schon sagst, mit den Aussagen zusammen, die heute kommen, ob Tesla das liefern kann, ob man in der Lage ist, in diese wirklich sehr hohe Bewertung hineinzuwachsen. Ist jetzt sicherlich keine Aktie, die bei mir so voll auf dem Radar ist. In meinem Report habe ich die Aktie seit 2017 und die liegt satt im Plus. Sie bleibt auch drin, denn langfristig glaube ich tatsächlich kann Tesla das wirklich nochmal schaffen, einen neuen Bereich oder die neuen Bereiche abzudecken. Roboter und Robotaxis, das werden die beiden wichtigsten Bereiche werden. Viel größer als das Autogeschäft. Da wird man heute sehen, ob da so ein bisschen neue Fantasie entfacht werden kann. Aber es dürfte ziemlich schwer werden, den Kurs, der ja, wie gesagt, schon sehr teuer ist oder sehr hoch bewertet, den noch weiter nach oben zu treiben. Oder überhaupt mal wieder nach oben zu treiben. Man sieht ja, im letzten Jahr ist nicht viel passiert.
Danach muss Elon Musk am 4. August liefern, denn dann wird, wie jetzt bekannt wurde, SpaceX die ersten Zahlen seit dem IPO vorlegen.
Genau.
Und danach, kurz danach, zwei Tage danach, läuft die erste Lock-up-Period quasi aus.
Dann ja, man könnte meinen, die ist schon ausgelaufen, weil ja. Wir haben ja bis auf die ersten zwei, drei Tage ging es eigentlich nur nach unten. Ist jetzt nicht wirklich überraschend, denn der Ausgabepreis war schon recht ambitioniert und dann haben viele Privatanleger nur Bruchteile ihrer gewünschten Stücke bekommen, haben den Preis dann nochmal nach oben getrieben. Ja, und jetzt sehen wir halt das, was logisch ist. Die Frage ist, und das schauen wir uns gleich an, ist es jetzt immer noch zu teuer oder ist es vielleicht sogar schon günstig? Schwierig, weil SpaceX ist ein Unternehmen, das wirklich von der Zukunft lebt. Absolut. Im Moment, klar, man ist auf dem Sprung in die schwarzen Zahlen, gerade eben so. Aber wenn es gut läuft, dann kann sich da einiges bewegen. Ich habe hier mal mitgebracht, die Gewinnprognosen der nächsten Jahre. Also für dieses Jahr wird ein Gewinn erwartet von 20 Cent pro Aktie. Also so gut wie nichts. Da haben wir ein KGV dann von 633. Im nächsten Jahr dann ein Gewinnsprung auf 90 Cent, also mehr als eine Vervierfachung. Das heißt, das KGV sinkt auf 136. Dann nochmal eine Verfünffachung, glaube ich sogar, fast. Ja, genau, da haben wir 400% Verfünffachung. Dann haben wir ein KGV von 26. Und wenn das so weitergeht, dann sinkt das KGV tatsächlich bis 2031 auf 5. Wobei ein Gewinnsprung von 20 Cent pro Aktie auf $26, das ist natürlich
ambitioniert.
Ambitioniert, ja.
Das einiges.
Und das war es noch nicht. Von diesen $25 soll der Gewinn bis 2035, wobei das jetzt nur noch ein oder zwei Analysten sind, auf 117 Dollar steigen und dann kommen wir auf ein KGV von 1. Ja. Also das ist KGV innerhalb von 8 Jahren von 633 auf 1 sinkt. Das gibt es auch nicht so oft.
Frage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, aber
alles. Ja, das heißt, der Gewinn von 20 Cent auf 100, ja, schauen wir mal. Die Firma macht ja auch Raketen, also ne, vielleicht steigen ja die Gewinne auch wie
Raketen. Alles möglich, wir werden es, ja.
Wir hoffen, nur, dass die Landung auch so wird, wie, also so schön.
Stimmt. Langsam. Morgen ist wieder mein Space Starship Flug.
Weiß ich
genau. Okay. Aber es gibt ja
immer mehr.
Es gibt immer wieder welche und dann werden sie wieder abgesagt und dann doch wieder. Nein, aber wir werden es verfolgen. 4. August wird auf jeden Fall richtig spannend, wenn dann Zahlen mal vorgelegt werden. Das sind dann trotzdem die ersten seit dem IPO. Micron, auch da blicken wir gleich so in die Zukunft, was da erwartet wird und wie sich das KGV dann entwickeln kann.
Ja, jetzt schauen wir erstmal in die Vergangenheit. Ja. Da sieht man nach diesem steilen Anstieg eine wohlverdiente Korrektur. Das kam so ein bisschen, ja, nicht aus dem Nichts, aber auf einmal hatten doch einige Angst vor der eigenen Courage, haben gesagt, ja, Moment mal, Speicherchips, klar, wir haben Engpässe, die Preise sind gestiegen, aber auch das wird nicht ewig so weitergehen. Das war auch ein bisschen die Sorge, tatsächlich brauchen wir diese ganze Rechenleistung überhaupt? Die brauchen wir und wir brauchen auch die Speicherchips. Und jetzt auch am Morgen Sandy gesagt, die Preise für Speicherchips werden wahrscheinlich sogar noch weiter steigen. Jetzt auch nicht unbegrenzt, also irgendwann ist auch mal Feierabend, aber die nächsten beiden Quartale rechnen wir noch mit weiter steigenden Preisen. Und daher werden auch die Gewinne hoch bleiben und deswegen hat die Aktie jetzt auch wieder nach oben gedreht, nachdem sie ja doch scharf korrigiert hat. Und auch hier mal ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Gewinne. Und da sieht man tatsächlich in diesem Jahr ein Gewinnwachstum von irren 785%. Das macht ein KGV von 13, also das ist nicht wirklich teuer. Und selbst im nächsten Jahr dann nochmal ein Gewinnwachstum von nochmal über 100%. Und dann geht das KGV auf nur noch 6 zurück. Das ist wirklich günstig. Aber was dann kommt kaum noch Wachstum im Jahr 28, 29, dann Gewinnrückgang. Und dann wird für 30 ein richtiger Einbruch erwartet. Also wer das prognostiziert, und da kann man sich vorstellen, dass das ist immer so die durchschnittliche Schätzung, dass die Spanne sehr weit auseinander liegt, dass einige wahrscheinlich mit einem Gewinn von über 100 Dollar rechnen, einige wahrscheinlich mit einem Gewinn von nur 10. Also dennoch, man sieht hier ab 29 Gewinneinbrüche. Ich bin gespannt. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, aber das ist so ein bisschen die Problematik, dass die Bewertung dieser Firmen nicht auf Basis der Gewinne von diesem oder vom nächsten Jahr ist, sondern auf den Gewinnen, die vielleicht in 2, 3, 4 Jahren kommen. Und das ist natürlich unheimlich schwer zu prognostizieren.
Dann schauen wir auf Nvidia. Zahlen, hast du mir vorhin gesehen, gibt es erst Ende August. Aber es gibt Neuigkeiten. Man hat sich eine Beteiligung ausgebaut an Nebius. Oder ich weiß gar nicht, ob man vorher schon welche hatte. Jetzt hat man auf jeden Fall
eine Beteiligung. Ja, man hat es von, aber jetzt hat man 9%. Per Option kann man auf 9% kommen. Das ist jetzt eher für Nebius die große Nachricht als für Nvidia. Aber bei Nvidia geht es klar um die Zahlen. Die kommen natürlich jetzt erst in gut einem Monat. Das ist immer wichtig. Aber nach wie vor kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum die Aktie nicht wieder in Schwung kommt. Wir haben wirklich eine sehr attraktive Bewertung. Und es ist nicht so, dass bei Nvidia ein Rückgang, das Wachstum wird zurückgehen, aber es wird keinen Einbruch geben. Also die Gewinne werden nicht rückläufig sein, sondern nur das Wachstum wird sich verringern. Und wir haben jetzt Wachstumsraten von 100% und die gehen vielleicht dann runter auf 60-50%. Und bei einem KGV aktuell von unter 20, das ist einfach zu tief. Und da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis da man aufwacht. Es gibt natürlich immer wieder jetzt nicht nur Gerüchte, es gibt auch Meldungen, dass andere Chips produzieren. Google will einen eigenen Chip produzieren, also eigentlich so gut wie jeder. Aber an die Nvidia-Chips ranzukommen, ist schlichtweg unmöglich, weil der Vorsprung ist einfach so groß. Der Burggraben, den viele nicht sehen, den hat Nvidia durch diesen technologischen Vorsprung. Und mit 25.000 Ingenieuren ist man immer in der Lage, noch einen Schritt weiter zu gehen. Insoweit, das ist eine Aktie, die man einfach haben sollte, liegen lassen sollte und seinen Kindern wahrscheinlich noch vererben.
Die Dominanz von Nvidia zeigt sich auch hier.
Ja, wobei, also Apple hatte kurz mal, ich glaube letzte Woche, Nvidia überholt für ein paar Stunden. Aber jetzt ist wieder ganz klar, Nvidia bei 5 Billionen, Apple knapp dahinter, die größten Firmen der Welt. Ja, dann haben wir hier noch mehr Tech-Konzerne. Ganz erstaunlich, ich habe mich völlig überrascht, TSMC auf Platz 6 mit über 2 Milliarden Dollar. Und ja, SpaceX war auch mal bei 2 Milliarden, ist aber immer noch auf Platz 10 mit 1,6 Milliarden Dollar. Das sind so die größten Firmen. Es gibt übrigens mittlerweile 17 Firmen mit über einer Billion Dollar Börsenwert. Auf Platz 17 liegt, ich habe es vorher noch gehabt, das war so überraschend. Ah, Eli Lilly. Ein Nicht-Tech-Wert.
Ja. Na, das ist doch auch mal schön. Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, das finde ich eine sehr interessante Grafik. Ins Jahr 2000 sah so aus.
Im Jahr 2000 war Microsoft die größte Firma der Welt mit einem Market Cap von 433 Milliarden. Und damals haben 175 läppische Milliarden ausgereicht, um in die Top 10 zu kommen. Das war damals Oracle. Und damals auch wenig Tech, also ja, schon einige Tech-Werte, aber auch viele normale Firmen. General Electric, ExxonMobil, Walmart war noch dabei, mit Citigroup, eine Bank. Ja, und jetzt kann man mal schauen, wie viele von den Top 10 haben es in die heutigen Top 10 geschafft.
Gibt es die 10?
Ja, die noch. Ja, stimmt. Gibt es alle noch. Ja, nochmal checken, AT&T. Ja.
Aber sie sind nicht mehr in den Top 10, außer einer.
Genau, jetzt in den Top 10 ist nur noch Microsoft, nur noch auf Platz 4, aber dafür von 433 Milliarden auf 2,8 Billionen, also doch eigentlich gar nicht zugelegt. Wir sind ja auch 26 Jahre, ist jetzt nicht so, dass es gleich ums Eck war. So sieht es heute aus, haben wir gerade schon gesehen. Aber ganz erstaunlich. Übrigens auch IBM damals noch. Ich weiß gar nicht, wo IBM heute ist, auf Platz 275 oder so. Ja, spannend. Es bewegt sich was.
Es wird auch weiter sich bewegen, definitiv. Ja. Und jetzt schauen wir mal auf Nebius. Ich habe die Meldung gerade schon hier geteased, auch wenn es natürlich, wie du sagst, natürlich für Nebius wichtig ist und für Nvidia
ja, nicht wirklich. Ja, Nvidia und Nebius sind ja schon lange Partner und auch Nvidia-Chef erwähnt Nebius gerne mal lobenswert. Tatsächlich ist Nebius ja einer der größten Betreiber und Errichter von Datacentern, von Rechenzentren. Aber hier gab es eine scharfe Korrektur von über 300 Dollar. In der Spitze war man, glaube ich, mal bei 299, ging es runter bis auf deutlich unter 200, also fast 40% innerhalb von wenigen Wochen. Auslöser war unter anderem, also zum einen die allgemeine KI-Skepsis. Das ist ja ganz erstaunlich. Ich meine, du warst ja bei einem Internetboom, warst du da mit dabei? Ja, nicht wirklich, ne?
Ich war noch.
Ja, du warst ein bisschen zu klein.
Ich war ein bisschen zu jung.
Aber ich hatte da war ja wirklich Euphorie und keine Skepsis. Die Skepsis kam erst, als es alles schon zu spät war. Aber so wie jetzt, dass eine disruptive Technologie wie KI mit so viel Skepsis und Argwohn begleitet wird, das ist wirklich neu und ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber natürlich, wenn das zu stark wird, dann gibt es eben solche Korrekturen. Die gab es bei vielen anderen Werten auch. Und für mich eine super Einstiegsgelegenheit jetzt nach diesem Rücksetzer, denn KI wird weiterlaufen. Nebius wird sicherlich weiter eine ganz wichtige Rolle spielen, wird weitere neue Aufträge anziehen. Die Nachfrage an Rechenleistung ist unbegrenzt. Sie wird sogar meiner Ansicht nach noch dynamischer werden. Und da ist Nebius vorne mit dabei, mit Nvidia als Partner. Jetzt nochmal verstärkt die Zusammenarbeit, ganz wichtig. Denn was nützt es mir, wenn ich Datacenter richte? Ich brauche auch die Chips. Und die besorgt mir eben Nvidia oder die macht Nvidia für mich oder für Nebius. Insoweit eine schöne Gelegenheit. Für mich ist Nebius von diesem Niveau aus auf jeden Fall in den nächsten 3 bis 5 Jahren locker und verzehnfacher.
Jetzt haben wir auch starke Kursausschläge bei den nächsten Werten gesehen, bei Iron beispielsweise, da gab es neue Aufträge.
Ja, es gab einige neue Aufträge im Gesamtwert, glaube ich, knapp 3 Milliarden Dollar. Und was fast noch wichtiger ist, man hat seine Prognose angehoben, man will Ende des Jahres statt bisher 3,7 Milliarden jetzt auf 4 Milliarden wiederkehrende Umsätze kommen, also diese ARR, also die jährlich wiederkehrende Umsätze. Das Schöne ist ja bei Iron oder Nebius und bei allen Rechenzentrenbetreibern, dass diese Umsätze ja langfristig sind. Also es werden in der Regel 10, 15, 20 Jahresverträge geschlossen, wo dann jährlich bezahlt werden muss für diese Vermietung der Rechenleistung. Und das sind natürlich schöne Umsätze. Nicht so wie mit dem Einzelhandel, wo ich jedes Produkt einzeln verkaufen muss. Ich kriege jedes Jahr mein Geld. Und wenn ich einen neuen Auftrag habe, kriege ich wieder jedes Jahr mehr Geld auf einen Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren. Und insoweit sind diese Umsätze auch ganz anders, folglich viel höher zu bewerten, weil sie eben sicher sind. Es sei denn, es springt mal ein Kunde ab, was aber eher unwahrscheinlich ist. Also insoweit, das sieht gut aus. Auch hier eine scharfe Korrektur, auch um die 40%, aber schön gehalten. Und jetzt geht's wieder nach oben, zumindest erstmal. Man muss mal abwarten, ob sich diese Erholung jetzt fortsetzt. Aber ich kann mir das gut vorstellen. In meinem Report habe ich jetzt nochmal recht ordentlich aufgestockt, einige Positionen. Diese günstigen Kurse bieten sich meiner Ansicht nach dafür geradezu perfekt an.
Gilt denn selbiges auch für Hut 8?
Ja, Hut 8 hat auch einen Monsterauftrag gemeldet. Auch, ich glaube, 13 Milliarden, 14 Milliarden, also richtig groß. Und ja, das hat für einen ordentlichen Schub gesorgt und für mich auch. Wenn man sich mal den Kurs anschaut, sieht man, hier ist die Korrektur sehr moderat ausgefallen, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn Aktien sich in einer Schwächephase gut halten. Und das zeigt eigentlich, dass da doch einiges an Qualität ist. Hut 8 ist ja auch ein ehemaliger Bitcoin-Miner. Das Bitcoin-Mining-Geschäft hat man ausgelagert in American Bitcoin. Und Hut 8 macht jetzt eben nur noch Datacenter und ist eben noch an American Bitcoin mehrheitlich beteiligt. Spannende Geschichte. Ohnehin, also das Geld wird jetzt sicherlich nicht mehr mit Bitcoin-Mining verdient. Bei dem Bitcoin-Preis ist das sehr schwierig geworden. Aber mit Rechenzentren kann sich richtig Geld verdienen lassen.
Mit Lithium, ja, tut man sich momentan ein bisschen schwerer offenbar. Wir schauen jetzt auf Albemarle und die mussten, glaube ich, die Jahresprognose kürzen.
Ja, genau. Der Lithiumpreis ist wieder eigentlich ein gutes Stück unter Druck gekommen. Sehen wir uns gleich an. Albemarle, wie an alle Lithiumwerte, haben sich vom Hoch, haben 30-40% verloren, fast halbiert. Fast halbiert, kann man ganz gut sehen. Das ist, finde ich, ein bisschen überzogen. Also das war zum einen, der Lithiumpreis ist runtergekommen. Vielleicht schauen wir mal kurz auf den Lithiumpreis. Genau. Das ist nicht Albemarle, das ist Lithium, aber egal. Klar, von 200.000, das sind immer chinesische Yuan pro Tonne, auf 143.000. Das ist jetzt nicht schön, aber es ist auch kein Beinbruch. Wir haben ja auch einen sehr starken Anstieg gesehen. Wir haben uns sehr schön erholt von den Ausverkaufstiefs. Jetzt haben wir halt mal eine Korrektur. Hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Ölpreis zusammen. Klar, Öl hat mit Lithium nicht viel zu tun, aber es ist natürlich der Fokus auf den steigenden Ölpreis. Und da sind so andere Energiequellen doch ein bisschen hinten runtergefallen. Also auch, ja, Solarwerte sind gefallen und Lithiumwerte sind gefallen. Lithiumpreis ist gefallen, aber das wird, glaube ich, nicht lange so bleiben. Die Lithiumnachfrage wird weiter hoch bleiben. Zum einen durch immer mehr Elektroautos, die wiederum von dem steigenden Ölpreis profitieren, weil dann natürlich doch einige Leute sich jetzt überlegen, sie steigen um. Und dann eben auch durch die Batteriespeicher. Jedes Rechenzentrum braucht einen Batteriespeicher, und zwar einen großen Batteriespeicher, um die Stromversorgung konstant zu halten. Gerade wenn man dann noch erneuerbare Energien einsetzt, braucht man immer mehr Speicher. Und das sind zwei Riesenmärkte, die beide Lithium benötigen. Denn die Zeiten, dass wir kein Lithium mehr brauchen für Batterien, die sind weit entfernt. Insoweit, klar, jetzt kann man natürlich sagen, die Aktie ist noch schön im Abwärtstrend oder eben nicht schön. Soll man warten auf den Boden? Vielleicht ja, aber ich glaube, im Moment ist es doch sehr attraktiv, sich da mal umzuschauen.
Gilt denn das auch für LIV Power, den letzten Wert für heute?
LIV Power, denn das, was immer ein bisschen schade ist in solchen Marktphasen, wo niemand diese Aktien haben will, dass gute Nachrichten untergehen. LIV hat jetzt eine sehr gute Nachricht gebracht. Man hat sich eine Produktionsanlage einer Diamantenmine gesichert für kleines Geld. Ich glaube, man hat 12 Millionen Dollar bezahlt. Und diese Diamantenproduktion, dieser Konzentrator hat da 100 Millionen gekostet. Interessanterweise kann man damit Diamanten konzentrieren, also den Diamantengehalt, aber auch Lithium. Also man kann die gleichen Maschinen verwenden. Und das zeigt eigentlich, dass LIV Power auf dem Weg ist zum Produzenten. Denn man wird sich nicht so einen Konzentrator kaufen, wenn man nicht tatsächlich Lithium auch abbauen will. Und ja, ging leider komplett unter in dem schwachen Gesamtmarkt. Die Aktie hat sich mehr als halbiert in den letzten Wochen. Finde ich zu übertrieben, vollkommen übertrieben sogar. Aber es ist nun mal so, wenn schon die großen Produzenten so stark verlieren, dann trifft es die Kleinen in der Regel noch härter. Aber auch das sehe ich als, ich will nicht sagen Geschenk, aber zumindest als sehr attraktive Chance. Klar, hochspekulativer Wert, aber wenn es in Richtung Produktion geht, das soll so 2030, 31 der Fall sein, klingt jetzt recht weit entfernt, ist aber für Lithium sehr zügig eigentlich, dann haben wir wahrscheinlich auch wieder ganz andere Kurse.
Das war der letzte Einzelwert für heute. Wir wollen aber zuletzt nochmal auf deinen Maidan Report hinweisen und auf das Special KI verzehnfachen.
Genau, es gibt tatsächlich immer noch, wir hatten ja jetzt einen Rabatt von 10%, den gibt es jetzt nicht mehr. Aber das macht nichts, weil wenn tatsächlich meine neue Aktie, mein neuer KI verzehnfacher, den ich in meinem Report habe, wenn das passiert, dann hat man das Geld für das Jahresabo ja auch schnell wieder drin. Und klar, garantiert ist nichts, aber es gab in meinem Report jetzt schon einige Verzehnfache. Hut 8 war einer, Nebius war einer. Und jetzt gibt es eine neue KI-Aktie, die ein ähnliches Potenzial hat, die noch eine Bewertung hat von unter einer Milliarde. Kaum zu glauben, dass es sowas noch gibt. Gibt es.
Gibt es. Und wer mehr wissen will, meinen Report.
Genau, einfach bestellen und dann gibt es sofort per E-Mail alle wichtigen Informationen, WKN, Aktiennahme Und ja.
Cool. Gut, dann war es das für heute. Danke dir, Alfred. Danke auch euch. Bis bald.